heute Morgen mit euch zusammen Pfingsten zu feiern und uns zusammen nach Gott auszustrecken. Es ist tatsächlich so, dieses Verlangen nach ihm ist etwas, was mich mein Leben lang begleitet. Diese Offenheit, diese Weichheit zu erhalten für den Heiligen Geist, für das, was Gott um uns herum am Tun ist. Und etwas davon erleben wir miteinander. In Bern hat vor 200 Jahren eine Erweckung stattgefunden, die Christen zusammengeführt hat, Einheit geschaffen hat. Und genauso erleben auch wir, dass dieses Verlangen nach Gott uns zusammenführt, dass diese Leidenschaft für ihn Einheit schafft. Und wenn ich zurückschaue auf mein kurzes Leben, ich werde dieses Jahr 40 Jahre alt, und sehe, was Gott in den vergangenen 30, 40 Jahren getan hat, dann bin ich absolut beeindruckt. Manchmal, wenn man im Leben steht, verliert man sich ja in den Details des Lebens, ne? Schönes Erfolge, die unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen können, Misserfolge, Schönes und weniger Schönes. Und wenn ich mich dann da rauszoome und einfach auf die vergangenen 30, 40 Jahre zurückschaue und sehe, wie Gott beispielsweise in unserem Land eine richtige Veränderung gebracht hat, was Einheit angeht. Ich bin mir sicher, dass du das auch beobachten kannst. Noch vor 30, 40 Jahren gab es viel mehr Vorurteile, Grabenkämpfe zwischen den Gemeinden. Wir stehen heute an einem ganz neuen Ort. Da hat Gott etwas getan in unserer Geschichte. Oder dieses Verlangen nach der Gegenwart Gottes. Während noch vor 30, 40 Jahren sehr viel Respekt oder Zurückhaltung dem Kraft von Wirken Gottes entgegenkam, können wir heute sehen, wie Christen aus allen unterschiedlichen Gemeinden, Denominationen und Konfessionen das Wirken Gottes erleben und sich danach ausstrecken. Ein kleines Beispiel. Letztes Jahr war ich kurz nach der Pfingstkonferenz an einem Anlass, wo eine Gruppe Taufgesinnter war und lernen wollten, für Kranke zu beten. Und da war einer von ihnen, der sich 10 Tage zuvor eine Rippe gebrochen hatte und seit diesem Arbeitsunfall bei jedem Atemzug Schmerzen hatte, kaum sprechen konnte, weil er eben Schmerzen beim Sprechen hatte, sich ganz bestimmt auch nicht bücken konnte, um seine Schuhe zu binden. Und seine Freunde aus der gleichen Gemeinde haben für ihn gebetet und der wurde einfach so geheilt. Der Schmerz ist, ich glaube, es war beim 3. Gebet, der war völlig weg und der war so erstaunt, dass Gott ihn einfach so on the spot in diesem Moment geheilt hat. Und zu sehen, wie diese Gruppe das zum ersten Mal erlebt hat. Oder dann zu hören, am Freitagabend von einem Freund von mir, den ich noch nicht so gut kenne, Christian Haslebacher von der Krishona Jugend Schweiz, der mir erzählt hat, dass beim CREA, dem Jugendcamp von Krishona, bei dem 2000 Jugendliche jeweils dabei sind, eine tolle Arbeit, vor 2 Jahren die Gegenwart Gottes so stark spürbar war, dass der Polizist, der da Dienst tat und keinen Bezug in dem Sinne zu Gott hatte in unserem Sinn, diese Gegenwart so stark spürte, dass er im folgenden Jahr seine Kollegen mitgenommen hat, dass sie das auch spüren können. Gott hat in den vergangenen Jahren etwas getan. Wenn wir uns da rauszoomen und darauf runterschauen, sehen wir, wow Gott, da ist Bewegung. Du bist daran, Dynamik zu schaffen. Ein anderer Freund von mir, ein katholischer Freund, hat uns als Vorbereitung auf die Konferenz Folgendes geschrieben. In der katholischen Kirche in der Schweiz gibt es seit wenigen Jahren einen unglaublichen Aufbruch. Praktisch aus dem Nichts hat Gott eine junge missionarische Generation von den jungen Menschen berufen, die Jesus Christus nachfolgen wollen. Es sind inzwischen Hunderte, wenn nicht Tausende Jugendliche, die sich regelmäßig in Gebetsgruppen und auch an größeren Events treffen. Ist das nicht ermutigend? Und dann erhalten wir in den letzten Wochen regelmäßig Tweets aus einer Gemeinde in Nordirland, der Vineyard Coleraine, Freunde von uns, die wir richtig gut mögen. In den vergangenen 9 Wochen haben sich mehr als 700 Menschen Jesus zugewandt. Einfach so bei Einsätzen auf den Straßen. Sie sind seit 10 Jahren treu, jede Woche auf der Straße, beten für die Kranken. Und dieses Jahr hat sich einfach etwas in der Atmosphäre verändert. Es ist nicht unglaublich. Und so ist um uns herum eine wachsende Dynamik spürbar. Die sehen wir manchmal im Alltag nicht, wenn wir einfach unser Leben sehen. Und das ist hilfreich, uns rauszuzoomen, die Augen zu gewinnen für das Wirken Gottes, zu sehen, wo der Heilige Geist ruht. Und es ist so ermutigend zu sehen, dass wir ein aktiver Teil dieser Bewegung sind. In den vergangenen Jahrhunderten hat Gott Christen hier in der Schweiz immer wieder solche Zeiten der Erneuerung geschenkt. Und ich stelle euch heute einige dieser geistlichen Aufbrüche vor, auch wenn es sich um die Schweiz handelt. Ich glaube, dass es auch für unsere deutschen, französischen und anderen Freunde interessant ist, weil ich denke, wir können uns davon ermutigen lassen und wir können auch von diesen Aufbrüchen aus der Geschichte lernen und unsere Augen schärfen dafür, was der Heilige Geist um uns herum am Tun ist. Und Pfingsten bietet sich dazu natürlich geradezu an, einen Blick auf das Wirken des Heiligen Geistes zu werfen. In der Apostelgeschichte lesen wir, wie Petrus den Zuschauern und Zuhörern in Jerusalem erklärte, was an diesem Tag genau geschah. Apostelgeschichte 2, Vers 14. Hört zu, ihr jüdischen Männer und ihr Einwohner Jerusalems. Ich will euch etwas sagen. Manche von euch meinen, diese Leute seien betrunken. Das ist nicht wahr. Um 9 Uhr morgens betrinkt man sich nicht. Nein, was ihr heute Morgen seht, ist vor vielen 100 Jahren den Propheten Joel vorausgesagt worden. In den letzten Tagen, spricht Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Petrus nimmt eine Verheißung, die hunderte von Jahren zuvor ausgesprochen wurde, und setzt das aktuelle Geschehen in Beziehung dazu. Er verbindet diese beiden Geschehnisse und er zeigt damit den roten Faden des Wirkens Gottes über die Geschichte hinweg. Und er führt uns vor Augen, dass diese Verheißungen der Propheten, das Leben von Jesus und auch das Wirken Gottes im Leben seiner Nachfolger Teil der gleichen Geschichte ist. Und so nimmt er auch uns mit hinein. Und so wünsche ich mir, dass wir diesen roten Faden der Heilsgeschichte Gottes sehen. Verstehen, dass das nicht abgeschlossene Geschehnisse sind, wenn irgendwelche Aufbrüche vor 100, 200 Jahren geschehen sind, sondern dass da der rote Faden des Wirkens Gottes ist, der weitergeht in unserem Leben und durch unser Leben. Und dass wir erkennen, dass Gott mit uns an dieser Geschichte, an dieser Heilsgeschichte schreibt. Und so wollen wir heute diesem roten Faden in der Geschichte der Schweiz nachgehen. Und dazu zoomen wir uns mal aus dem Hier und Jetzt hier aus der Postfinanzarena raus, schauen aus der Vogelperspektive auf die Schweiz runter und auch gleich aus der Vogelperspektive über die vergangenen Jahrhunderte runter. Und wir werden uns 5 Videos von inspirierenden Personen und erstaunlichen Zeiten der Erneuerung anschauen, die ganze Volksmassen erfasst haben. Sie haben den Lauf der Geschichte in der Schweiz geprägt, genauso unseren Glauben und unser Denken heute. Und mein Ziel dieser Botschaft heute Morgen ist nicht, diese einzelnen Zeiten der Erneuerung kritisch zu betrachten, auseinanderzunehmen, sondern einfach uns vor Augen zu führen, wie der Heilige Geist durch die Zeit immer wieder gewirkt hat und Augen zu gewinnen für den roten Faden seines Wirkens. Und wir nehmen den Faden auf am Ende des Mittelalters im 15. Jahrhundert. Das geistliche Leben ist in dieser Zeit weitgehend ritualisiert. Der gelebte Glaube spielt in dieser Zeit keine große Rolle mehr. Und da tritt in der Innerschweiz ein Mann auf, der bleibenden Einfluss auf die Eidgenossenschaft haben sollte.
Niklaus von Flüe, oder wie er sich selber nannte, Bruder Klaus, lebte von 1417 bis 1487 in Flüeli oberhalb Sachsen. Er war Bauer, später Richter, Ratsherr, Rottmeister, verheiratet mit Dorothea, die ihm 5 Söhne und 5 Töchter schenkte. Nach schwierigen, jahrzehntelangen Kämpfen verließ er 50-jährig seine Familie, im Einverständnis wohlverstanden mit seiner Frau und seinen älteren Söhnen. Nur im Büßergewand, mit einem Stecken und barfuß, wollte er sich absetzen ins Ausland zu Gleichgesinnten. Doch vor Liestal stellte sich ihm Gott in den Weg und zog ihn mit aller Kraft wieder zurück in die Heimat. Im Rampftobel, nur 300 Meter von seinem Wohnhaus entfernt, fand er seine Bleibe. Und die Landsleute bauten ihm dort in Fronarbeit eine Zelle und eine Kapelle. Seit Liestal konnte und musste Bruder Klaus nicht mehr essen und trinken für die kommenden 20 Jahre und blieb körperlich und geistig total fit. Kirche und Behörden machten Untersuchungen und fanden heraus, dieses Phänomen entspricht der Wahrheit. Klaus selber machte kein Aufhebens auf neugierige Fragen, sagte er nur, Gott weiß. Schon im Mutterleib sah er einen großen hellen Stern. Und als 16-Jähriger erblickte er an der Stelle, wo seine Zelle steht, einen hohen Turm. Beides Zeichen der Bedeutung und der Ausstrahlung seines Lebens in die Welt hinaus. Keine Frage, Gott hatte auf dieses Leben einen Ruf gelegt und Gott selber wollte diesen Mann in die ungeteilte Gemeinschaft mit sich rufen. Klaus war hochprophetisch, er hatte die Herzensschau und Gott gab ihm einige gewaltige Visionen. Die Kunde von diesem Mann, dass er nichts aß und trank und trotzdem am Leben blieb, verbreitete sich in Windeseile in Europa. Ein Strom von Pilgern kam und Ratsuchenden und Klaus wandte sich ihnen zu durch sein kleines Fensterchen in der Zelle und gab ihnen Weisung. Aber auch politische Gesandtschaften in und außerhalb des Landes klopften an und baten um Rat. 1481 konnte er die heillos zerstrittenen Abgeordneten der Tagsatzung in Stand wieder auf die Reihe bringen und die Schweiz vor einem Bürgerkrieg bewahren. Er legte im Grunde genommen das Fundament für die künftige Eidgenossenschaft. Die Kirche selber tat sich schwer mit diesem knorrigen Mann. Erst 1947 wurde er heilig gesprochen. Aber dessen ungeachtet hatte Gott eine Quelle eröffnet in seinem Leben und in der Rampft, aus der Leben, Heilung, Kraft, Vision, Inspiration in die Welt hinausfloss durch alle Jahrhunderte bis heute. Und Klaus lebt heute mehr denn je, nicht nur in der Wolke der Zeugen, sondern auch unter uns.
Das geistliche Leben darbt in der Schweiz und was macht Gott? Er begegnet diesem einen Mann bereits in seiner Jugend. Und mit 50 Jahren zieht er sich zurück, um sich ausschließlich Gott zu widmen. Aber die Gegenwart Gottes auf seinem Leben zieht die Menschenmassen an. Worüber haben wir gesprochen? The City on a Hill. Die Stadt auf dem Hügel. Die Menschen suchen Hilfe und Rat bei ihm. Und durch seine Gottesbeziehung und seine Visionen wird Bruder Klaus sogar zum Vorläufer der Reformation. Und wenn du Gelegenheit hast, dir seine Visionen anzuschauen und zu sehen, wie Gott ihm dort begegnet ist und welche Inhalte er geprägt hat, dann lies unbedingt diese Bücher. Das ist unglaublich inspirierend. Und die Reformation findet dann tatsächlich nur 30 Jahre später ihren Anfang.
Kann die Reformation als eine Art Erweckungsbewegung oder Erneuerungsbewegung der Christenheit sehen. Ganz zentral dabei war der Rückbezug auf die Heilige Schrift. Zurück zu den Quellen, das war die Devise der Zeit. Die Reformatoren entdeckten in der Bibel die Botschaft des Evangeliums ganz neu. Solus Christus, allein durch Jesus Christus. Sola Gratia, allein durch Gnade. Sola Fide, allein durch Glauben. Gibt es Zugang zu Gott, Gemeinschaft mit Gott, Erlösung. Die Reformatoren waren nun bestrebt, diese Neuentdeckung unter das Volk zu bringen, durch Verbreitung von Flugschriften, durch Predigten, durch Bibelübersetzungen und Einrichtung von Schulen, wo Kinder und Erwachsene lesen und schreiben lernen konnten. Darin war die Reformation auf jeden Fall ein Segen. Leider war die Reformation aber auch ein Fluch. Sie brachte die Spaltung der Christenheit mit sich. Beide Seiten zeigten sich unversöhnlich und hartnäckig, sowohl die katholische als auch die reformatorische, die später sogar dann zu kriegerischen Auseinandersetzungen geführt haben, allen voran zum 30-jährigen Krieg, einer der grausamsten Kriege in der Geschichte Europas. Zwei Reformatoren aus der Schweiz spielten eine hervorgehobene Rolle, Ulrich Zwingli in Zürich und Johannes Calvin in Genf. Für beide war es ein wichtiges Anliegen, dass nicht nur der Einzelne einen neuen Zugang zu Gott gewinnt, sondern dass die gesamte Gesellschaft, die kirchliche und politische Gemeinde erneuert werde, Gottes Willen widerspiegle. Zum Beispiel durch die Hebung der allgemeinen Moral, durch die Förderung von Bildung, durch Einrichtung von Armenhäusern. Der Gottesdienst sollte zudem erneuert werden auf biblischen Grundlagen, beispielsweise durch Entfernung von Bildern aus den Kirchen gemäß dem zweiten Gebot, du sollst dir keine Bildnisse machen. Alles sollte zur Ehre Gottes dienen. Der Gottesdienst, das allgemeine alltägliche Leben, die Theologie. Für Calvin war es zudem ein wichtiges Anliegen, dass die Gemeinden selbstständig werden. Dafür richtete er 4 Ämter ein, das Predigtamt, das Lehramt, das Diakonenamt und das Ältestenamt. Das sollte eine zu große Machtkonzentration bei einzelnen Geistlichen vermeiden und zu einer Demokratisierung der Gemeinden führen. Dieses Gemeindemodell hat eine große Ausstrahlungskraft auf England, Amerika und beispielsweise heute noch auf Korea oder in Afrika. Die kirchliche Landschaft in den USA ließe sich ohne dieses Gemeindemodell Calvins beispielsweise gar nicht verstehen. Wir sind häufig uns gar nicht bewusst, welche große geistliche Ausstrahlungskraft die Schweizer Reformation auf die Christenheit in der Welt hatte und hat.
Und auch hier sehen wir den roten Faden des Wirkens Gottes wieder. Und die Schweiz hat hier eine Zeit der Erneuerung erlebt, die weltweit Auswirkungen hatte, wo wir zum Segen wurden für Christen auf dem ganzen Planeten. Menschen haben einen neuen persönlichen Zugang zu Christus gefunden. Gleichzeitig ist aber auch durch die Reformation eine richtige strukturelle Erneuerung geschehen. Wir haben es gehört, die Erneuerung des Gottesdienstes. Es hatte Auswirkungen auf die theologische Grundlage, auf die Gottesdienstform, die Art, wie Leiterschaft ausgeübt wurde. Und genau das sorgt in Zeiten kriegerischer, machtpolitischer Veränderungen in Europa zusätzlich für Zündstoff. Aus dieser Zeit der Reformation sind auch die Täufer hervorgegangen. Am Anfang sind sie treue Gefolgsleute von Zwingli. Die Veränderungen gehen ihnen jedoch zu wenig weit. Und es kommt zur Trennung und zur brutalen Verfolgung der Täufer. Und da sehen wir in der Reformation etwas weiteres, das mir entgegenkommt. Wir wissen, dass wir ohne die Reformation nicht stehen würden, wo wir heute sind. Wir verdanken diesen Reformatoren unglaublich viel. Und dann führen wir uns vor Augen, wie die Täufer verfolgt und abgeschlachtet wurden. Oder für mich beispielsweise Luther zu sehen, dem wir so viel verdanken. Und dann zu sehen, wie antisemitisch er gesprochen hat. Und da kann doch bei uns die Frage aufkommen, Gott, wie konntest du solche Menschen brauchen, die so offensichtliche blinde Flecken haben? Und weißt du, was es in mir auslöst? Auf der einen Seite die Dankbarkeit, zu sehen, Gott braucht uns mit unseren Schwächen und unseren blinden Flecken. Und gleichzeitig löst es das Verlangen aus, Jesus, schenk mir die Feinheit, die Durchlässigkeit, zu sehen, wo unsere blinden Flecken heute sind. Denn es ist sehr gut möglich, dass die Christen in 200 Jahren zurückschauen und sagen, wow, diese Christen im 21. Jahrhundert, was die für eine Erneuerung erlebt haben, was die Großartiges geleistet haben, was Auswirkungen hatte, bis zu uns hin. Aber wie konnten sie hier diesen blinden Fleck nicht sehen? Und weißt du, was uns hilft, Augen zu gewinnen für unsere blinden Flecken? Das ist die Gemeinschaft mit Menschen, die uns nicht gleich sind. Und deswegen ist gerade die Einheit, die Einheit in Vielfalt, in aller Unterschiedlichkeit, für uns eine absolute Notwendigkeit und ein riesiger Segen. Einige Zeit später beginnt die nächste Zeit der Erneuerung mit dem Aufkommen des Pietismus in der reformierten Kirche. Und auch das hat auf uns heute große Auswirkungen. Die Erweckten betonen die Bedeutung der Bekehrung und der Beziehung des Einzelnen zu Jesus. Laien, Frauen und Kinder haben Zugang zum Glaubensleben, was in dieser Zeit absolut fortschrittlich ist. Dazu kommt ein großes Bewusstsein für die Gemeinschaft. Menschen sammeln sich auch unter der Woche miteinander, um sich gegenseitig im Glauben zu stärken. Eine der führenden Personen in Bern in den Anfängen des Pietismus ist der Pfarrer Münster Samuel Güldin. Und seine Predigten sind teilweise so eindringlich, dass darüber geschrieben wird, dass sich die ganze Gemeinde von ihren Gefühlen überwältigt erheben konnte und zu weinen begann. Man wirft ihm auch vor, dass in seinen Gottesdiensten einige Menschen am ganzen Körper zitterten wie bei den Quäkern. Im katholischen Luzern lebte in dieser Zeit ein katholischer Bauer, der ebenfalls einen großen Einfluss hatte und den wir jetzt im nächsten Videobeitrag kennenlernen.
Niklas Wolf, oder wie man ihn auch nannte, Vater Wolf, lebte von 1756 bis 1832 in einer sehr aufgewühlten Zeit, die geprägt war von der Aufklärung, Französische Revolution, den Einmarsch von Napoleon in der Schweiz, die Helvetik und so weiter. Das waren politisch unglaubliche, anspruchsvolle oder schwierige Zeiten. Und er war ein Mann, der wie eine Säule dastand, im Glauben, im Gebet, als Familienvater. Und mein Augenmerk ist natürlich jetzt ganz besonders gerichtet auf seine Gabe des Glaubens, die ihm von Gott geschenkt worden ist. Er hat das eigentlich nicht irgendwie aus Büchern gelernt, sondern aus einer ganz konkreten oder zwei konkreten eigenen Erfahrungen. Er litt jahrelang an einer Magenkrankheit und er schreibt, von der geistlichen Heilart hielt mich damals noch scheu ab. Eines Abends aber rief ich, durch mein Übel daran gemahnt, ganz schüchtern noch, den heiligen Namen Jesus da wieder an und war augenblicklich von allem Schmerz und aller Empfindung des Übels befreit und blieb es. Und dann eine zweite, ein Jahr später, war er unterwegs, er gehörte zum Großen Rat von Luzern als Politiker und er hatte solche Fußschmerzen, dass er es nicht mehr aushielt und sich auf den Heimweg machte. Und über dieses Erlebnis berichtet er: Ich fasste ein Herz und ein allgewaltiges Vertrauen zum heiligsten Namen Jesu und rief ihn wieder mein Übel an. Und dieses wich augenblicklich samt all seinen Begleiterscheinungen. Auf diese Erfahrung hin hat dann Vater Wolf angefangen, für andere Menschen zu beten. Er war von einem ganz schlichten Glauben beseelt und ich würde sagen, auch vom Heiligen Geist begabt, auch mit der Gnade des Gebetes und auch der Unterscheidung. Weil er am Ende seines Lebens eben sagen konnte, ich habe keine einzige Fehlbitte getan. Alle Kranken, für die er gebetet hat, wurden geheilt. Wobei zu beachten ist, dass ihm eben die Gnade geschenkt war, unterscheiden zu können, ob ein Mensch, der krank zu ihm kam, eine Krankheit habe oder ob er ein Kreuz trage. Er motiviert uns zu glauben und zu vertrauen. Und wenn ich Hoffnungen darauf habe, dass das geschieht, ist es, dass die Menschen wieder bewusst werden, dass zum ganzen Evangelium auch die Sendungsauftrag gehört, geht hin und heilet die Kranken. Und da ist er einfach ein unglaublich starkes Vorbild. Er war wie ein, ich würde sagen, er war schlussendlich ein Mann der Mitte, weil er aus der Mitte geschöpft hat, aus dem Evangelium. Er hat die Heilige Schrift geliebt, er hat daraus gelesen. Er hat es sehr praktisch genommen. Viele Menschen haben den Glauben gefasst und wir können sagen, in Kanton Luzern wurde richtig eine Gebetsbewegung ausgelöst. Es gab Historiker, die sogar von einer Gebetsarmee sprachen. Seine spezielle Gabe war auch, Männer im Glauben zu motivieren. Und das motiviert mich immer wieder, wenn ich von ihm Texte lese, ich spüre mich immer wie direkt herausgefordert, zu sagen, Jesus, das möchte ich auch. Solch einen Glauben möchte ich auch haben, oder? Und ich bete so, wie er gebetet hat. Und das ist für mich sehr inspirierend und motivierend. Der Wahlspruch seines Lebens war zur Ehre des heiligsten Namens Jesus, zur Rettung der Menschen und zum Sturze der Hölle. Der Name des Herrn ist reich genug für alle, die ihn anrufen.
Und wieder sehen wir diesen roten Faden des Wirkens Gottes in unserer Geschichte. Ein Teil unserer Geschichte. Ein einfacher Mann, ein Bauer aus dem luzernischen Rippertschwand begegnet Gott. Und er sammelt eine Gebetsarmee. Man sagt, dass sich ungefähr 4000 Menschen, Beterinnen und Beter, um ihn herum mobilisiert haben. Absolut begeisternd. Dieses 19. Jahrhundert war so eine Zeit, in der es richtig gehend gebrodelt hat im ganzen Land. In Basel ist die Basler Mission entstanden, in Genf der Reveil. Und dieser Reveil aus Genf hatte große Auswirkungen auch auf Bern. Bern hat eine Erweckung erlebt, die bis heute nachhallt. Die Erweckung in Bern geschah mitten in einer Zeit der politischen Neuorientierung nach der Französischen Revolution. Es ist Anfang des 19. Jahrhunderts. Diese Neuorientierung führt zu einem Vakuum, politisch gesehen, natürlich auch im Leben der Menschen hier in Bern. Dazu kommen zwei Hungersnöte, 1816 und 1817, die wieder einen Boden bilden, eigentlich auf dem die Menschen wieder beim Glauben Orientierung suchen. In Bern hat es Pfarrer gegeben, in der Niederkirche, in der französischen Kirche, die das Ganze genährt haben. Sie haben Menschen auch während der Woche gesammelt, beispielsweise in dieser Christusgesellschaft oder in einer Traktatgesellschaft, die zur Bibelgesellschaft wurde, oder in der Missionsgesellschaft, die auf dem Vorbild der Basler Mission in dieser Zeit entstanden ist. Und es ist spannend zu sehen, wie so vieles bereits im Vorfeld der Erweckung entstanden ist und wie da was gebrodelt hat. Der Theologieprofessor mit dem schönen Namen Hühnerwadl hat die Erweckten schon früh darauf hingewiesen, dass Evangelisation und soziales Engagement zwingend zusammengehören. Der Start dieser Erweckung war eine Predigt von Pfarrer Gallo in der französischen Kirche, nach der sich viele junge Patrizierinnen nicht mehr mit ihren Freunden treffen wollten, um sonntags zu trinken, sondern sich mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt haben. In der Woche nach der Predigt haben einige Jugendliche ein Fenster bei Pfarrer Gallo zu Hause eingeschlagen und die Frage war groß, wie dieser Pfarrer nun darauf reagieren würde. Gallon hat sehr freundlich reagiert und das hat nur noch mehr Menschen dann angezogen. Und so haben sich Menschen in der Kirche gesammelt, haben sich mit dem christlichen Glauben auseinandergesetzt und haben tatsächlich sich intensiv um arme Menschen, hilfebedürftige Menschen gekümmert. In dieser Erweckung sind auf der einen Seite das Diakonissenhaus entstanden, woraus jetzt auch das Salemspital entstanden ist, aber auch verschiedene Schulen, die neue Mädchenschule beispielsweise, aber auch die Schule am Muristalden, wo die Jungen zur Schule gingen, und auch das freie Gymnasium. Und es ist spannend zu sehen, dass diese Schulen und auch übrigens das Waisenhaus, das in dieser Zeit auch entstanden ist, und die Spitäler noch heute in Gebrauch sind. Und aus dieser Erweckungsbewegung heraus sind Anfang der 30er Jahre, 1831 und 32, auch das evangelische Gemeinschaftswerk und die freie evangelische Gemeinde hier in der Schweiz entstanden. Gemeindeverbände, die noch heute zum geistlichen Leben hier in der Schweiz beitragen. Man sieht also die Auswirkungen dieser Erweckung bis heute ins 21. Jahrhundert. Und auch hier wieder dieser rote Faden, die Erneuerung, die Liebe zu Jesus erneuert hat. Aber genauso auch die Beziehungen zueinander unter den Christen. Die Christen, die den Auftrag Jesu ganz neu umarmt haben, sich Hilfebedürftigen verschenkt haben und die gute Nachricht von Jesus verkündet haben. Einige haben zur Erneuerung innerhalb der Kirche beigetragen, andere neue Gemeinden gegründet. Und wenn ich von der Erweckung in Bern spreche, und das tue ich in Bern, in meiner Heimatgemeinde, doch regelmäßig, weil es mir so ein gutes Beispiel ist vor Augen, dann fasse ich jeweils drei Dinge zusammen, die mich bewegen. Und danach strecke ich mich aus. Diese Erweckung hat Tausende von Menschen zu Gott gezogen und in die Gemeinschaft geführt. Zweitens, diese Erweckung, da wurden die Christen zum Segen für die ganze Gesellschaft. Und drittens, sie haben ein bleibendes Erbe hinterlassen, von dem wir noch heute leben, denn diese Schulen und Spitäler sind noch heute im Betrieb. Und genau das wünsche ich mir auch für uns heute wieder. Ich überspringe ein Video, weil ich noch Zeit auch nehmen möchte für eine gemeinsame Zeit der Fürbitte. Ich könnte noch ganz viele solcher Aufbrüche aufzählen. Es hat noch viel mehr gegeben, aber die Zeit erlaubt natürlich nicht, auf jeden Einzelnen einzugehen. Da gab es beispielsweise in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einen Aufbruch unter den Brüdergemeinden im bernischen Sütterer im Oberland. Da haben Nachbarn während einer Erweckungsveranstaltung in einem Restaurant die Feuerwehr gerufen, weil sie dachten, das Gebäude brenne. Sie sahen ein anderes Feuer, das keine Zerstörung gebracht hat. Und wenn wir uns diese Karte anschauen oder diese einzelnen Beiträge nochmals vor Augen führen, feststellen, wir sind rausgezoomt, dann sehen wir, wie Gott über die Jahrhunderte immer wieder gewirkt hat, wie er seine Kirche immer wieder erneuert hat. Und was können wir davon lernen? Was können wir Einzelne davon mitnehmen? Wenn wir diesen großen Bogen des Wirkens Gottes sehen, sehen wir, dass Erneuerung etwas ganz Natürliches und Normales ist und so sicher wiederkommt wie das Amen in der Kirche. Wir können das auch an unserem Körper sehen. Sind wir alle nicht unglaublich dankbar, dass sich die Zellen unseres Körpers laufend erneuern? Man weiß, dass sich die Zellen des Körpers im Schnitt alle 7 bis 10 Jahre vollständig erneuern. Wie unglaublich dankbar sind wir dafür. Wir alle brauchen konstant Erneuerung. Nicht einfach einmal oder zweimal im Leben, sondern konstant. Es gibt Zellen wie beispielsweise den Dünndarm, die werden alle 16 Jahre erneuert. Es gibt andere Zellen, beispielsweise die Haut, die werden keine 2 Wochen alt. Ich brauche konstant Erneuerung. Erneuerung ist dabei nicht einfach etwas, worauf ich passiv warte. Herr, wann schenkst du Erweckung? Jetzt bete ich für Erweckung. Nein, es hat mit mir zu tun. Ich muss erneuert werden, immer und immer wieder. Und gerade dieser erste Punkt, wenn ich an die Haut denke, die alle 2 Wochen erneuert wird, diese Durchlässigkeit für seine Gegenwart, diese Liebe für ihn, unabhängig davon, was daraus geschieht. Nicht, weil ich irgendwie Heilung erhalte, nicht, weil irgendwie Erweckung durch mich geschieht, sondern weil ich seine Gegenwart liebe und durchlässig bin für ihn und was er in mir und durch mich tun will. Diese Liebe zu ihm, ich brauche konstant Erneuerung, meine Liebe für ihn. Und das kann ich, das tue ich aktiv. Auf ganz unterschiedliche Arten, indem ich mich immer wieder ausstrecke. Indem nicht beispielsweise heute, ich meine, heute haben wir ja Gelegenheiten, die wir nie zuvor hatten. Noch vor 30 Jahren hätten wir nicht so einfach schauen können, was Gott in der Geschichte getan hat. Wir hätten nicht so leicht schauen können, was Gott heute um uns herum in der Welt tut. Heute haben wir Möglichkeiten, die unseren Glauben nähren, die wir nie zuvor hatten. Zweitens, wir brauchen aber nicht nur hier Erneuerung in meiner persönlichen Beziehung zu ihm, sondern auch im Miteinander, in unseren Beziehungen zueinander. Dort, wo meine Liebe zu ihm erneuert wird, führt er mein Herz immer auch zu meinen Brüdern und Schwestern. Und wir brauchen konstant die Erneuerung unserer Beziehungen. Und so können wir uns ausstrecken nach Versöhnung und Einheit in unseren Gemeinden. Wir können uns entscheiden, ich spreche nicht negativ über andere Christen aus anderen Gemeinschaften, weil ich will diese Einheit erhalten, pflegen, weil diese wertvoll ist. Das können wir aktiv tun, da müssen wir nicht einfach zuwarten. Und drittens, wir sehen in der Geschichte dieser Aufbrüche, die wir gesehen haben, dass die Erneuerung nicht da stehen geblieben ist, sondern die Menschen, die Erneuerung erlebt haben, haben sich immer auch ausgestreckt, um den Auftrag Jesus neu zu umarmen. Wir brauchen immer wieder die Erneuerung des Bewusstseins für unseren Auftrag. Festzustellen, wir leben nicht für uns selbst. Wir sind nicht hier als Christen für uns selbst, sondern weil er seine Liebe durch uns sichtbar machen will. Und genau da hilft uns Bill in diesen Tagen hier mit diesem Verständnis der übernatürlichen Weisheit, diesem Verständnis, Salz und Licht zu sein. Eine Stadt auf dem Hügel, die Anziehungspunkt wird für Menschen, die Fragen und Nöte haben. Lerne nicht einfach Fragen zu beantworten, die Menschen nicht haben, sondern Menschen aufrichtig zu lieben und uns gleichzeitig immer wieder auszustrecken, auch nach dem übernatürlichen Wirken Gottes, weil wir wissen, dass Gott die Not des Einzelnen wichtig ist und wenn es nur ein Finger ist, der ungerade verheilt ist. Und auch da müssen wir nicht einfach zuwarten, passiv, sondern wir können uns ausstrecken und sagen, Gott, auch wenn ich es nicht jedes Mal erlebe, auch wenn ich für Menschen bete und es geschieht nichts, ich will erneuert werden. Deswegen setze ich es daran, ich bete für Menschen, bis ich die Durchbrüche erleben werde. Und ich sage dir, ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, dich den Armen zu verschenken, dich zu öffnen für seine Kraft, wird dein Christsein spannend, aufregend, ohne Ende. Und zu guter Letzt, das richtet sich nun an Leiter der Gemeinde, sehen wir, dass immer auch wieder die Gemeinde Erneuerung gebraucht hat in ihrer Struktur, in der Art, wie sie funktioniert hat, wie sie Leiterschaft ausgeübt hat beispielsweise. Und so brauchen wir auch konstant die Bereitschaft, uns als Gemeinde, die Art, wie wir funktionieren, erneuern zu lassen. Und das braucht Mut. Das braucht Gunst von den Menschen in der Gemeinde, Unterstützung von Menschen, die hinter uns stehen. Denn Neues umahnen wir nicht immer. Das bedroht immer das, was wir kennen. Aber wir brauchen auch in unseren Gemeinden immer wieder Erneuerung. Und dann sehen wir miteinander, wie Gott uns braucht. als Stadt auf dem Hügel, um seine Liebe den Menschen um uns herum, in der Schweiz, in Österreich, in ganz Europa sichtbar zu machen. Und danach strecke ich mich aus. Ich will sehen, wie Europa eine neue Heimsuchung erlebt. Das ist mein Verlangen. Ich weiß, ich spüre, da brodelt was in der Schweiz. Ich sehe das, wenn ich mit Menschen aus unterschiedlichen Gemeinden spreche. Immer wenn ich mich rauszoome, ne? Nicht wenn ich in meinem Alltag drin bleibe. Ne? Und ich weiß, Gott ist etwas am Tun, das die ganze Schweiz, das ganze Europa erfassen wird. Darauf warte ich nicht passiv, sondern es beginnt bei mir.
Wir sprechen hier heute über Dorothea Trudel. Das ist eine andere wichtige Quelle in der Schweiz, die weltweit von vielen Menschen heute immer mehr besucht wird. Es ist eine Heilungs- und Gebetsstätte, Anfang des 19. Jahrhunderts, gegründet von der Frau Dorothea Trudel. Sie war ein lebenslustiges, freundliches Mädchen, aufgewachsen bei ihrer alleinerziehenden Mutter. Und anfangs 20 Jahre, sie war ja gläubig, eigentlich recht gläubig, hatte sie eine Gottesbegegnung, wo Jesus ihr sagte: Bevor du andere bekehren möchtest, bekehre dich selbst. Und das hat die Dorothea auf eine Reise hineingenommen in das Geheimnis, was es heißt, sich anderen Menschen anzunehmen. Und sie hat angefangen, für andere Menschen zu beten, wenn immer sich die Gelegenheit bot. Im Speziellen wurden ihr die psychisch kranken Menschen gebracht. Und sie hat angefangen, für diese Menschen zu beten. In ihrem kleinen Häuschen in Männedorf hat sie angefangen, ihnen viermal pro Tag das Wort Gottes zu lesen und ihnen einfach die Nähe Gottes zu bringen und für sie eine Heilung auszusprechen. Und sie konnte sehen, wie Gott Wunder tat und diese kranken Menschen in eine vollkommene Befreiung hineinnahm. Das Wunder wuchs und wuchs, immer mehr Menschen kamen. Und aus dem kleinen Häuschen wurde bald eine Gebetsheilanstalt, wie man sie nannte. Und mehr Gebäude wurden dazu gekauft, aber im Kern war es immer das Gleiche. Das Wort Gottes wurde den kranken Menschen verkündet. Dieser Dienst von Dorothea dauerte ungefähr 8 Jahre mit einem großen Erfolg. Als sie dann schon sehr jung mit 49 Jahren starb, kam ihr Nachfolger, der Samuel Zeller, ein Freund des Hauses, ein junger Mann, ein Lehrer aus Beuken, und er hat dann dieses Werk weitergeführt. Und dieses Werk wuchs weiter. Zur Blütezeit gab es 17 Gebäude. Und zu den Gottesdienstzeiten um die Jahrhundertwende kamen bis zu 5000 Menschen mit Zügen, die in Männedorf ein- und herausfuhren, um das Wort Gottes in der Kapelle zu hören. Und die Kraft des Wortes war es, welches Menschen einfach heilte und freisetzte. Die Kraft der Predigt, aber auch die Kraft des Zeugnisses eines klaren, heiligen Lebensstils.